Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
An diesem Wochenende kann alles passieren. Die Union könnte zerbrechen und damit auf die Regierungskoalition. Wenn sich die Bundeskanzlerin und ihr Innenminister Horst Seehofer nicht einigen können bei der Flüchtlingspolitik, dann, ja, was würde das dann bedeuten für Angela Merkel?
Das würde tatsächlich eine Art Armageddon für diese Bundesregierung bedeuten. Weil wenn Seehofer nach allem, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, tatsächlich einen Alleingang, sprich den Ministerentscheid, durchsetzt, kann sie ihn eigentlich nur noch absetzen.
So schätzt das Ulrike Winkelmann ein. Die ist Politikredakteurin beim Deutschlandfunk, kennt sich sehr gut aus in der deutschen Innenpolitik. Und sie sagt, diese Regierungskrise ist ernst. Wie ernst, darüber erfahrt ihr mehr im Podcast vom Update am 15. Juni. Für andere Menschen wäre diese Krise eigentlich ganz einfach zu lösen. Am besten auf den Horst, Nachname Seehofer hören, dann läuft die Sache.
Man könnte das auch relativ schnell handhaben, indem man einfach dem Bundesinnenminister die Möglichkeit gibt, seinen Masterplan umzusetzen. Dann glaube ich, wäre viel erreicht und dann wäre auch die Diskussion sehr schnell beendet.
Das ist Martin Huber, Landtagsabgeordneter der CSU. Und wir möchten gerne erfahren, wie schafft es eigentlich so eine relativ kleine Partei wie die CSU, in der Frage der Asylpolitik im Moment nicht nur die CDU, sondern auch ganz Deutschland vor sich herzutreiben? Bei uns gibt's die Antworten. Und jetzt noch ein Tipp fürs Wochenende.
Die Venus genießen, aber dafür auf der Erde bleiben.
Ja, keine Angst. Wir sparen uns die Erotikmesse. Die Venus, von der Astrophysiker Michael Büker gesprochen hat, die ist am Himmel. Und die ist morgen Abend am Samstag am allerbesten und glasklar und schön zu sehen. Ab wie viel Uhr ihr am besten mal einen Blick raufwerft in den Sternenhimmel, das verraten wir euch en Detail in diesem Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Beziehungen basieren ja immer auf Kompromissen, ne? Also so nach dem Motto, kommst du mir entgegen, komm ich dir entgegen. Und am Ende, idealerweise, freuen sich beide, weil es eine Lösung gibt. Meistens funktioniert das ganz gut. Wenn nicht, dann gibt's Stress. Aktuell zu beobachten bei dem, was von einigen Journalisten schon als Regierungskrise interpretiert wird. Die CDU und die CSU finden keinen Kompromiss in der Flüchtlingspolitik. Bundeskanzlerin Merkel gegen Bundesinnenminister Horst Seehofer. Heute hat's eine Aktuelle Stunde dazu auch gegeben im Bundestag. Und ob Angela Merkel diesen Streit überhaupt noch lösen kann, das hat Ulrike Winkelmann für uns eingeschätzt. Die ist Politikredakteurin beim Deutschlandfunk, beschäftigt sich schon lange und intensiv mit der deutschen Innenpolitik. Ulrike, also das ist immer wieder Streit gibt zwischen der Union bei der Flüchtlingspolitik. Das an sich ist ja jetzt nichts Neues. Das geht ja jetzt schon seit ein paar Jahren so. Warum eskaliert dieser Streit ausgerechnet jetzt?
Es war eine Eskalation mit Ansage, weil vor ungefähr 100 Tagen ist ja dieses Kabinett überhaupt erst angetreten. Seehofer wurde Innenminister und so wie übrigens von der CSU die ganze Zeit angekündigt, würde er dann sehr bald Maßnahmen ergreifen wollen, um das Programm der CSU zu erfüllen, nämlich für weniger Flüchtlinge und mehr Abschiebungen und mehr Abweisungen zu sorgen. Und deswegen konnte man eigentlich ab Kabinettsbildung, sprich ab Mitte März rückwärts zählen, wann es soweit sein würde und jetzt ist es soweit.
Das heißt, es kommt dann letztendlich nicht überraschend.
Die Frage war eben nur, wann die CSU und eben auch die Person Seehofer eine Art Bombe platzen lassen würde. Mhm. Es war ja so, dass Seehofer sich ein Thema nach dem anderen gesucht hat, an dem er halt die Härte der CSU gerne demonstrieren wollte. Zuerst, wir erinnern uns, waren es die 200.000, die berühmte Obergrenze, die er einziehen wollte.
Die ja eigentlich damit, gar keine sein sollte.
Und damit kam er ja auch bekanntermaßen nicht so weit. Dann war das Stichwort Ankerzentrum, also jene Lager, manche sagen Internierungslager für zurückzuweisende Flüchtlinge. Damit kam er ebenfalls nicht sehr weit, weil sehr viele Bundesländer ankündigten, sie würden dabei so nicht mitmachen. Und jetzt ist es eben die Zurückweisung an der Grenze, sozusagen das harte, für jeden verständliche Stichwort, unter dem die CSU in Bayern gerne Wahlkampf machen möchte.
Seehofer hat Angela Merkel ja jetzt ein Ultimatum gestellt. Also wenn es bis Montag keine Einigung gibt, dann droht er eben mit dem Alleingang. Was würde das denn konkret bedeuten für Angela Merkel?
Das würde tatsächlich eine Art Armageddon für diese Bundesregierung bedeuten. Weil wenn Seehofer nach allem, was jetzt in den letzten Tagen passiert ist, tatsächlich einen Alleingang, sprich den Ministerentscheid, durchsetzt, kann sie ihn eigentlich nur noch absetzen. Mhm. Alles andere wäre für sie als Bundeskanzlerin ein zu großer Schaden. Sie könnte ihn theoretisch auch nur rügen. Nur die Rüge haben wir bei minderschweren Vergehen gesehen und hat auch natürlich keinen Effekt. Und dafür ist dieser Konflikt zu ernst. Wenn sie ihn aber tatsächlich entlässt, beziehungsweise den Bundespräsidenten darum bittet, der das tun müsste, dann wird die CSU aus dieser Regierung wahrscheinlich austreten. Und damit hätten wir einen Koalitionsbruch und den Weg zu Neuwahlen.
Was ist denn deine Einschätzung? Also kann Angela Merkel das überhaupt noch hinbekommen? Also diesen Streit so zu lösen, dass weder sie noch Horst Seehofer da mit einem riesengroßen Schaden, Image-Schaden, politischen Schaden rausgehen?
Also ein riesengroßer Schaden ist jetzt schon da, muss man sagen. Die Frage ist nur, ob die Regierung daran zerbricht. Und es ist eigentlich aktuell kaum noch vorstellbar, wie das gehen soll. Natürlich hat sie jetzt noch ein Wochenende Zeit. Sie hat ein Wochenende Zeit, sowohl die CDU-Truppen hinter sich zu sammeln. Das passiert auch. Es gibt jetzt Ministerpräsidenten, die vor die Kameras treten und ihre Solidarität, also ihre Unterstützung erklären. Sie hat auch ein Wochenende Zeit, schon mal vorzufühlen bei anderen europäischen Regierungen, wie es denn mit den in Aussicht gestellten bilateralen Abkommen wohl aussähe, für die natürlich Deutschland einen erheblichen Preis zu zahlen hätte. Es ist ja nicht so, dass Italien freiwillig sagen wird, ja klar, halten wir alle Flüchtlinge von euch fern, das machen wir gerne aus gutem Willen, sondern das wird sehr, sehr viel Geld kosten. Auch dies wird erhebliche politische Fragen nach sich ziehen und sehr viel Widerstand hervorrufen. Für all das hat sie jetzt nur noch sehr wenig Zeit. Ich stelle mir vor, dass das eine sehr große Aufgabe für das Wochenende ist. Und die Frage ist, ob sie bis Montag so weit kommt, dass die CSU dann sagt, okay, damit können wir jetzt leben und reißen unsere Drohkulisse wieder ein. Wahrscheinlicher ist, dass sie bis Montag so weit nicht kommt, dass die CSU jetzt aber schon so auf Krawall gebürstet, wie sie ja ist, sagt, okay, Horst Seehofer, wir verpflichten dich jetzt darauf, hier den Ministerentscheid durchzuziehen und damit das eben skizzierte Szenario eintritt.
Also es könnte sie, wenn dieser Streit nicht zu schlichten ist, die Kanzlerschaft kosten?
In der Tat. Also es gibt sehr starke Hinweise darauf, dass es auch einen Putschisten in ihren eigenen Reihen gibt, namentlich Jens Spahn, den Gesundheitsminister, der ja auch gestern sozusagen schon öffentlich wurde darin, dass er offensichtlich kein Problem hat, jetzt die Fraktion um Merkel herum zusammenbrechen zu sehen. Und es ist überhaupt nicht ausgeschlossen, dass Spahn, der ja schon in den Koalitionsverhandlungen sich überaus gut verstand mit Alexander Dobrindt und auch mit Markus Söder, dass der sozusagen mit dem Nachwuchs der CSU, jetzt selbst als Nachwuchskandidat der CDU, sich in Stellung bringt. Und die Frage ist, ob es Merkel dann noch gelänge, als ihre Wahlkandidatin Kramp-Karrenbauer zu installieren, als denkbare Kanzlerkandidatin. Aber ab jetzt ist alles denkbar.
Ab jetzt ist alles denkbar und wir alle sind, glaube ich, sehr gespannt, was dieses Wochenende bringen wird.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht schafft sie es diesmal nicht. So genau will sich da im Moment niemand festlegen. An diesem Wochenende kann alles passieren, haben wir vorhin schon gehört in Deutschlandfunk Nova. Also, das heißt, die Regierungskoalition könnte zerbrechen, es könnte Neuwahlen geben, Angela Merkel ihre Kanzlerschaft verlieren. Horst Seehofer, der Innenminister, will ja seinen sogenannten Masterplan zur Asylpolitik durchsetzen, hat eine Frist gesetzt, der Kanzlerin, der CDU, bis Montag. Die Bundeskanzlerin hätte aber eben gerne noch 14 Tage Zeit bis zum EU-Gipfel, damit Deutschland nicht allein vorprescht in dieser Frage, sondern mit europäischen Partnern. Wie kann es eigentlich sein, dass eine kleine Partei wie die CSU die große CDU und unterm Strich auch ganz Deutschland vor sich hertreibt? Unser Reporter Stefan Beuting hat heute einige Telefonate geführt, um Antworten auf diese Frage zu finden.
Huber, grüß Gott.
Martin Huber, Landtagsabgeordneter der CSU, Wahlkreis Altötting. Wir sprechen eine Viertelstunde miteinander und direkt am Anfang erklärt mir Huber, dass die CSU gar nicht streiten wolle. Die CDU sei selbst schuld. Es gäbe eine ganz einfache Lösung.
Man könnte das auch relativ schnell handhaben, indem man einfach dem Bundesinnenminister die Möglichkeit gibt, seinen Masterplan umzusetzen. Dann glaube ich, wäre viel erreicht und dann wäre auch die Diskussion sehr schnell beendet.
Die Lösung gibt uns, was wir wollen. Und dann habt ihr Ruhe. Der Politikwissenschaftler Marcel Solar sieht darin eine Art Lex Bavaria, die Lizenz zum Poltern.
Laut sein. Also die CSU versucht gerade maximal Forderungen in einer Vehemenz, die man tatsächlich auch eher selten sieht, nach vorne zu stellen.
Dass die CSU das überhaupt kann, als Regionalpartei auf Bundesebene mitmischen, das geht auf 1949 zurück. auf den Vertrag zur Fortführung der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU. Eigentlich profitieren beide voneinander. Aber dank ihres damaligen Vorsitzenden Franz Josef Strauß hat die CSU früh gelernt, wie sie als kleine Schwester, heute mit bundesweit gerade mal 6% der Stimmen, die Union-Agenda zeitweise zu 100% bestimmen kann. Diese besondere Vehemenz im Moment, die hat möglicherweise mehrere Ursachen. Die eine ist sicherlich Landtagswahlen im Herbst. Seit Gründung der Bundesrepublik hat die CSU mit einer Ausnahme in 2008 in jeder Wahl die absolute Mehrheit geholt.
Man hat eben auch durch die ununterbrochene Regierungsverantwortung in Bayern so eine DNA, ja, man ist die Staatspartei, also man regiert auch. Und das ist, glaube ich, auch so ein Selbstverständnis, was einem ganz schön zu Kopf steigen kann.
Und es gibt eben eine Kraft, die dieses Selbstverständnis mehr als alles gefährdet, nämlich die AfD oder vielmehr die Angst vor der AfD.
Die CSU reagierte auf die AfD und hat offensichtlich die Strategie, die AfD da rechts zu überholen oder einzunorden.
Thematisch setzt die CSU im Moment voll auf Flüchtlinge und Zuwanderung und greift damit offen die CDU an. Unüblich für eine Fraktionsgemeinschaft in Regierungsverantwortung.
Schauen Sie, ich glaube, wir haben eine Situation in diesem Lande, die, was das Vertrauen der Menschen in die Politik und in die Handlungsfähigkeit der Politik angeht, schlicht und ergreifend dramatisch ist.
Und deshalb demontiert sie ihre eigene Regierung? Die CSU hat die letzten 13 Jahre mitregiert. Sie ist mindestens auch Teil des Problems. In jedem Statement geht es aber um Bevölkerung und den Wählerwillen der Menschen. Durch das Ultimatum tut die CSU so, als sei sie in Berlin die Opposition.
Und das auch in einem Stil, der ganz bewusst dem sogenannten Establishment auf den Schlips tritt.
Das ist überhaupt kein Populismus. Wissen Sie, Politik hat immer den Auftrag, die Themen zu bearbeiten, die die Menschen bewegen, und hat immer auch den Auftrag, den Menschen das Vertrauen in die Politik und in die Handlungsfähigkeit des Staates zu geben.
Die CSU sieht das Problem von der Innenseite der Grenze. Angela Merkel sieht es auch von der Seite der europäischen Partner. Wenn aber gerade Wahlen nicht mit konstruktiver Europapolitik und Multilateralismus gewonnen werden, sondern mit innerer Sicherheit, dann gilt Bayern first und Berlin second. Inklusive dem dazugehörigen Verhandlungsstil, sagt Politikwissenschaftler Marcel Solar.
Und das kann man auf Donald Trump und seinen Verhandlungsstil des Dealmaking zurückführen. Anscheinend sieht man das auch in der CSU als erfolgsversprechendes Mittel an. Es ist eine Erpressung und es ist einfach ein reines Verfolgen von Machtinteressen.
Da sagen manche, das ist einfach kein guter Verhandlungsstil, das ist Erpressung.
Naja, schauen Sie, das Problem ist, dass sich das ganze Thema schon zu lange hinzieht.
Auch auf Nachfrage geht Huber nicht auf die Erpressung ein. Er spricht lieber von den Sorgen der Bürger. Zumindest in dem Punkt herrscht Einigkeit, denn viele machen sich im Moment Sorgen. Die einen wegen der Grenzen und die anderen, dass die CSU mit ihrer Offensive unserem demokratischen System irreparablen Schaden zufügt, wenn sie nämlich den Regierungsbruch riskiert.
Da kommt man ja irgendwann zur Frage, funktioniert das überhaupt, dieses politische System? Oder sind da solche Dysfunktionalitäten drin, dass da vielleicht nach einer Alternative geguckt wird? Und dann fange ich an, die Institutionen und den Bundestag und die Bundesregierung und im Zweifel sogar die Demokratie in Frage zu stellen. Und deshalb finde ich das sehr, sehr gefährlich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer nichts wird, wird Wirt. Oder Diplomat. Wobei, bei Boris Becker wäre der Vergleich mit dem Wirt wirklich ungerecht, denn Boris Becker ist ja wer? Wimbledon-Sieger und leider eben auch verschuldet. In Großbritannien läuft ein Insolvenzverfahren gegen ihn. Boris Becker und sein Anwalt sagen jetzt, Moment mal, dieses Verfahren, das ist ungerecht. Und es ist auch deshalb nicht okay, weil Boris Becker als Diplomat sowieso Immunität genießt. Johannes, klär uns bitte erstmal auf, seit wann und wofür ist Boris Becker Diplomat?
Seit kurzem erst. Der ist seit April als Diplomat für die Zentralafrikanische Republik im Einsatz. Und zwar als sogenannter Attaché. Das ist ein Diplomat mit einer besonderen Aufgabe. Boris Becker ist da Sport- und Kulturattaché in diesem afrikanischen Land. Und zwar aber im Einsatz bei der EU in Brüssel. Das heißt, er soll in der EU zum Beispiel dann Werbung machen und Sponsoren finden für den Sport in der Zentralafrikanischen Republik.
Ist das denn normal, dass ein deutscher Diplomat für ein afrikanisches Land ist?
Nee, also normalerweise schickt Deutschland deutsche Diplomaten ins Ausland, Frankreich französische und so weiter. Ist auch so geregelt im internationalen Recht, im sogenannten Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen. Da steht, dass die Diplomaten eines Landes auch grundsätzlich aus diesem Land kommen sollen. Kann aber auch Ausnahmen geben, ne? Verrät ja schon dieses Wort grundsätzlich. Im Fall Boris Becker ist aber auch noch was anderes seltsam, sagt Thomas Jäger. Der ist Professor für internationale Politik an der Uni Köln.
Was noch ungewöhnlicher ist, ist, dass er jetzt nicht, sagen wir mal, in Australien Attaché ist, sondern bei der Europäischen Union und damit ja in dem Gebiet, in dem er eigentlich wohnt und lebt, dessen Bürger er ist.
Also heißt es also, Boris Becker als EU-Bürger für ein afrikanisches Land Diplomat bei sich selbst, also bei der EU, verstehst du? Das ist schon ein bisschen ungewöhnlich, aber nach meiner Recherche auch durchaus erlaubt, wenn beide Seiten einverstanden sind. Ne? Also einmal die EU und die Zentralafrikanische Republik.
Am besten hat mir deine Nachfrage gerade gefallen. Verstehst du?
Ja, es ist kompliziert.
Es ist wirklich kompliziert. Ja. So, also als Diplomat genießt Boris Becker dann aber eben tatsächlich Immunität, auch in Großbritannien.
Laut Beckers Anwälten ja. Und diese Immunität, die würde dann eben auch bedeuten, dass er nicht strafrechtlich, aber auch nicht zivilrechtlich verfolgt werden darf in Großbritannien. Es gab im vergangenen Jahr zum Beispiel einen Fall in Berlin. Da hat ein Diplomat aus Saudi-Arabien einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht mit seinem Auto. Ist ein Fahrradfahrer in Berlin dabei gestorben. Und auch dieser Diplomat konnte dann wegen der Immunität eben nicht angeklagt werden. Boris Beckers Anwälte, die sagen, der könnte höchstens dann angeklagt werden, wenn der britische Außenminister und noch die Zentralafrikanische Republik dem auch zustimmen würden. Aber ich vermute mal, dass eben gerade die Zentralafrikanische Republik eher sagt, nein, da stimmen wir nicht zu, denn sie hat Boris Becker ja entsandt. Ne? Ist ja ihr Diplomat, den das Land dann wahrscheinlich auch schützen will.
Jetzt liegt natürlich der Verdacht nahe, dass Boris Becker nur deswegen Diplomat geworden ist, um eben diesem Insolvenzverfahren zu entgehen. Ne?
Ja, sein Anwalt hat heute aber gesagt, nein, es ist nicht so, dass Herr Becker das diplomatische Amt übernommen hat, um auf diese Weise das Insolvenzthema zu lösen. Er ist nach wie vor inhaltlich davon überzeugt. Also er sagt eher, ne, es geht um den Inhalt.
Ja, genau.
Und das, um nichts anderes.
Ja, genau. Also lass mal überlegen. Sagen wir mal, ich habe auch ein Verfahren, ja, oder ich befürchte, dass ich demnächst Post von der Staatsanwaltschaft bekomme, weil ich Mist gebaut habe. Könnte ich dann nicht auch schnell Diplomat werden?
In Deutschland ist das nicht so einfach. Also du kannst natürlich versuchen beim Auswärtigen Amt, da gibt es die offizielle Diplomatenausbildung. Kann sich auch erstmal jeder bewerben mit einer deutschen Staatsangehörigkeit und einem höheren Studienabschluss. Hast du ja, ne? Ja. Mhm. Aber die sieben schon noch ordentlich aus in einem sehr langen Auswahlverfahren. Also da bewerben sich jedes Jahr im Schnitt 2000 Leute auf eine Stelle und selbst wenn du dann am Ende unter den Auserwählten sein solltest, am Ende checkt dich der Verfassungsschutz auch nochmal ganz genau durch und wenn du jetzt irgendwie Dreck am Stecken hast, dann merken die das ja auch vielleicht. Ne?
Danke, Johannes, für diese einfache Schilderung eines komplizierten Sachverhalts. Johannes Döbbelze hat erklärt, wie man Diplomat wird, um sich vor der Verfolgung durch die Justiz zu schützen. Boris Becker versucht es ja gerade auf diese Weise als Sportattaché für die Zentralafrikanische Republik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
US-Präsident Donald Trump hatte es ja schon angekündigt, jetzt sind sie da. Chinesische Importe in die USA werden künftig mit Strafzöllen belegt. Maike Rosenplänter aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Werden jetzt Handys, Laptops und Co. in den USA teurer?
Nein, die sind tatsächlich ausgenommen aus der Regelung, um US-Verbraucher nicht durch höhere Preise zu belasten. Dafür stehen auf der Liste insgesamt 1102 chinesische Produkte und Produktgruppen, auf die ab dem 6. Juli dann Strafzölle gezahlt werden müssen. Namentlich genannt werden in der Vereinbarung zum Beispiel Flugzeugbau, Informations- und Kommunikationstechnologie, Roboter und Maschinenbau und auch Autos. Insgesamt haben die Waren einen Wert von 50 Milliarden US-Dollar, also umgerechnet 42 Milliarden Euro.
Aber der chinesische Präsident Xi Jinping und Trump haben sich doch in der vergangenen Zeit eigentlich ganz gut verstanden. Also wie kommt es, dass Trump jetzt eben auch gegen China vorsteht?
Ja, da fährt Trump im Moment so ein bisschen eine Doppelstrategie. In der Mitteilung des Weißen Hauses steht nämlich eindeutig drin, dass ihm die Freundschaft zu Xi Jinping und das Verhältnis zu China sehr wichtig seien. Aber die Situation sei nicht länger hinzunehmen, weil China sich, Zitat, unfairer Praktiken bediene und die USA seit vielen Jahren ausnutze. Und damit China auch nicht auf die Idee kommt, Gegenzölle auf US-amerikanische deutsche Produkte zu erheben, droht er auch direkt mit weiteren nicht näher benannten Maßnahmen.
Und China reagiert darauf wie?
China hat sofort Vergeltungszölle auf amerikanische Waren angekündigt und zwar ebenfalls im Wert von 50 Milliarden US-Dollar. Und alle wirtschaftlichen und handelspolitischen Vereinbarungen, die vorher in Verhandlungen zum Handelsstreit getroffen wurden, seien nun ungültig. Eine Liste, welche Produkte von den Gegenzöllen betroffen sind, gibt es noch nicht. Aber schon vor ein paar Wochen hatte die Regierung in Peking 106 US-Produkte benannt, die für eine mögliche Vergeltung in Frage kämen. Da standen unter anderem Sojabohnen und Rindfleisch drauf. Das klingt jetzt irgendwie banal, aber Sojabohnen gehören zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Exportgütern der USA nach China. Und durch diese Strafzölle würden dann auch vor allem die Bundesstaaten in den USA getroffen werden, in denen es viel Landwirtschaft gibt. Und die haben mehrheitlich Trump gewählt.
Und China ist ja nicht das einzige Land, gegen das Trump Strafzölle erhoben hat. Ne?
Genau, Trump hat ja schon Anfang des Monats Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Europa, Kanada und Mexiko verhängt. Außerdem auf Autos aus Europa. Mittlerweile gibt es auch dafür Gegenzölle, zum Beispiel auf Motorräder, Bourbon Whiskey, Erdnussbutter und Levi's Jeans.
Dann ist davon die EU und auch Deutschland betroffen. Treffen uns denn jetzt auch die Strafzölle gegen China auf irgendeine Art und Weise?
Ja, damit rechnet zumindest der Deutsche Industrie- und Handelskammertag. Und zwar, weil es eben auch deutsche Unternehmen gibt, die Niederlassungen oder Handelspartner in beiden Ländern haben und die müssten dann auch doppelt zahlen. Und die Handelszölle seien eine Gefahr für den weltwirtschaftlichen Aufschwung. Das könnte auch nach Ansicht der DIHK ein großes Problem werden.
Also US-Präsident Donald Trump hat jetzt auch China mit Strafzöllen belegt. Die aktuellen Infos dazu von Maike Rosenplänter aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ich habe schon so lange darauf gewartet, dass wir beide zusammen endlich mal unsere romantische Ader ausleben können. Meinst du, es wird schön? Also für dich und für mich?
Das wird himmlisch am Himmel.
Ach, Michael, jetzt werde ich aber, kriege ich Gänsehaut oder was? Michael und ich, wir sind deshalb so romantisch drauf, weil wir uns eventuell morgen Abend zusammen hinsetzen und ganz gespannt und konzentriert hochgucken in den Himmel. Denn da kann man etwas besonders Schönes sehen, die Venus nämlich. Und das ist wunderschön und wahnsinnig aufregend. Das sagt zumindest Michael Büker, der ist Astrophysiker. Jetzt wollen wir mal genauer wissen, Michael, warum schwärmst du wirklich so dafür, für die Venus? Was ist der Grund? Was ist so toll daran?
Ja, Venus sieht am Himmel einfach ganz toll aus. Ist manche Monate als Abendstern, manche Monate als Morgenstern und dann noch immer mal wieder eine Weile nicht zu sehen. Dabei ist die Venus ja eigentlich ein Planet, der auch von der Sonne angestrahlt wird. Und was uns morgen Abend erwartet, das ist, dass die Venus dann auch noch in der Nähe des zunehmenden, des ganz jungen Mondes steht. Und das Schöne an der Venus ist, dass sie so schön, ja, so schön hell, so schön strahlt. Und der junge Mond, der hat noch ein Phänomen namens Erdschein. Da kann man nämlich auch den eigentlich dunklen Teil der Mondoberfläche noch so ein bisschen schimmern sehen, weil der von zurückgeworfenem Licht der Erde angestrahlt wird und das verspricht eigentlich ein sehr schönes Schauspiel zu werden.
Du guckst auf jeden Fall, ja? Wann kann man das denn am besten sehen?
Ja genau, die beste Gelegenheit ist kurz nach Sonnenuntergang, also so zwischen 22 und 23 Uhr. So spät ist das im Jahr ja sonst nicht, aber wir haben bald Sommersonnenwende. Richtung Westen zu schauen, also dahin, wo die Sonne gerade untergegangen ist.
Meinst du, du hast, wenn du dir das anguckst, dann auch irgendwie ein bisschen Pipi in den Augen oder geht's ohne?
Auch mal gucken, je nachdem, wer sonst noch so dabei ist, was die Stimmung so macht.
Okay, ich dachte, wir gucken zusammen, Michael. Jetzt bin ich enttäuscht. Dann lass uns noch mal ein Schrittchen weiterdenken. Also, ich bin morgen Abend auf einer Party und ich möchte noch mal richtig angeben mit meinem Spezialwissen über die Venus. Was könnte ich raushauen, wo du sagst so, also wenn du das sagst, Sonja, dann kannst du dich quasi nicht mehr fortbewegen von der Party, weil alle noch mehr wissen wollen.
Genau, weil alle beeindruckt sind. Ja, den schönsten Funfact über die Venus finde ich, dass sie tatsächlich nur aus der Ferne so schön und friedlich aussieht. Denn ein Grund dafür, dass der Planet so schön hell zu uns strahlt, ist, dass er komplett von einer dichten Wolkendecke umgeben ist. Und unter dieser Wolkendecke herrschen aber wirklich höllische Bedingungen. Auf der Oberfläche der Venus sind Temperaturen von über 450 Grad. Da herrscht ein Druck von 90 Bar. Das ist so, wie wenn man ein Kilometer unter der Wasseroberfläche wäre auf der Erde. Und man sieht niemals die Sonne, eben wegen dieser dunklen Wolkendecke, wenn man auf der Venusoberfläche stünde. Und bei diesen wahnsinnigen Bedingungen haben sogar die besten Roboter, die wir als Menschheit jemals gebaut haben, nur wenige Stunden überlebt. Deswegen ist der beste Tipp eigentlich, Venus genießen, aber dafür auf der Erde bleiben.
Michael, wir sind jetzt bestens präpariert, dank dir. Vielen Dank für deine Tipps. Also nach Westen gucken, morgen Abend so zwischen 22 und 23 Uhr. Dann könnt ihr die Venus sehen. Angeberwissen hat es auch noch gegeben von Astrophysiker Michael Bücker.
Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und ich habe jetzt wirklich überlegt, ne? Und das Teuerste, an was ich mich erinnern kann, ich glaube, das waren so um die 40 Euro. War aber auch ein besonderer Anlass, war nämlich ein runder Geburtstag. Also da
40 Euro ist aber schon einiges.
Da habe ich eine Flasche Wein für 40 Euro bestellt und habe da schon gedacht, der arme Wein, der ist bestimmt richtig, richtig gut. Und ich denke einfach nur, ja, ist ganz lecker. Johannes, was ist dein Rekord? Wie viel hast du mir für eine Flasche Wein ausgegeben?
Also ich habe im Restaurant noch nie eine Flasche Wein gekauft. Da hole ich mir dann höchstens so ein Glas, ne? Oder so eine Karaffe. Hm. Aber im Supermarkt oder so oder im Weinladen war ich ja auch schon mal. Ich glaube, mehr als 10 Euro noch nicht.
Gut, also wir können bei dem, was jetzt kommt, überhaupt nicht mitreden. Am Sonntag soll nämlich eine Charge Wein versteigert werden. Schätzwert, Achtung, zwischen 5 bis 11 Millionen Euro. Wenn man es mal auf die Flasche runterrechnet, würde man pro Flasche so ungefähr zwischen 1.000 und 2.000 Euro zahlen. Deswegen haben wir noch eine allerletzte Frage am Freitagabend. Was kann dieser Wein, Flasche 1.000 bis 2.000 Euro, was andere nicht können? Und das klären wir jetzt mit Konstantin Baum. Der ist Weinexperte und Master of Wine. Konstantin, 1.000 bis 2.000 Euro für eine Flasche Wein ist sauteuer. Warum soll der denn so besonders sein? Was kann dieser Wein, der da versteigert wird?
Also das sind Weine von Henri Jaillet. Das ist so der Gott des Burgunds lange Zeit gewesen. Also einer der besten Produzenten in der Region Burgund, der ganz hervorragende Pinot Noirs hergestellt hat. Und diese Weine sind halt einfach rar, wahnsinnig begehrt. Er ist leider gestorben und seine Domäne wurde geschlossen. Von daher gibt es halt auch keinen Nachschub mehr. Und deswegen ist das natürlich irgendwie ein ganz besonderes Ereignis, eine besondere Chance für Weinsammler, da noch ein paar Flaschen sich zu kaufen, um sie sich dann in den Keller zu legen. Das ist so ein bisschen so, als wenn man als Klassik-Fan die Möglichkeit hat, ein letztes Mozart-Konzert bei sich zu Hause durchführen zu können. Ein letztes Mal, bevor alles vorbei ist. Da würden, glaube ich, auch einige viel, viel Geld für ausgeben. Und so ist es halt für uns Weinfans jetzt die letzte Chance, dann noch ein paar Flaschen in den Keller zu bekommen.
Und dieser Preis ist auch berechtigt?
Ja, das ist immer so die Frage. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wenn man das Geld übrig hat. Und da werden bestimmt auch nur recht wohlhabende Menschen mitsteigern. Dann ist man natürlich auch bereit, verrückte Preise zu zahlen. Das ist aber im Endeffekt ist es auch nur Wein. Von daher ist es jetzt nicht unbedingt so, dass die Flasche für 1.000 Euro 100 Mal besser ist als die Flasche für 10 Euro. Es ist aber einfach mehr als nur die Flasche. Es ist die ganze Geschichte dahinter, der Mensch Henri Jaillet, der dahinter steckt, das Erlebnis, so eine Flasche für sich selber aufmachen zu dürfen. Und das steigert dann den Preis ins Unermessliche.
Man bezahlt im Endeffekt das Ganze drumherum dann auch noch ein bisschen mit. Okay.
Absolut.
Ganz ehrlich, würdest du mitbieten am Sonntag?
Ganz ehrlich, ich würde mitbieten, wenn ich das nötige Kleingeld habe. Aber das habe ich nicht, weil die Weine sind schon extrem teuer. Also da geht es ja wirklich bei den einfachsten Weinen der Domäne schon mit viel Geld los. Aber ich habe gesehen, dass man auch ein altes, leeres Barrique von Henri Jaillet ersteigern kann für 250 Euro. Das wäre dann eher was für mich. Also muss ich mal gucken, vielleicht schalte ich mich da noch online mit ein.
Ein altes Barrique, ich muss jetzt mal so ganz naiv fragen, das ist dann das Fass, in dem der Wein gelagert worden ist, oder was?
Ja, genau. Ein kleines Holzfass.
Du merkst schon, ich bin der Mega-Weinkenner, ne? Ja, ja, okay, gut. Aber ich würde nochmal gerne zurückkommen auf den Preis. Das heißt, es muss jetzt, oder wann sagst du denn, wann ist es denn sinnvoll, vielleicht ruhig mal die 10 oder 20 Euro mehr auszugeben für einen Wein? Also macht sich das tatsächlich bemerkbar dann für mich, die ich jetzt so durchschnittlich viel Wein trinke?
Ich glaube schon, dass sich das relativ schnell bemerkbar macht, aber oftmals braucht man dann noch so ein bisschen Unterstützung dabei, rauszufinden, was halt den Wein so besonders macht. Und die Information kriegt man dann schnell mal von einem guten Händler, der sich auf Wein spezialisiert hat, oder von einem guten Sommelier oder einem guten Kellner im Bordrestaurant, der einem noch ein bisschen was dazu erklären kann, sodass man das halt auch wirklich dann einschätzen kann für sich selber. Also so die Flasche für 2,50 Euro, die kann halt einfach nicht das können, was ein Wein dann ab 10 Euro oder so zwischen 10 und 20 Euro, da geht es schon wirklich los, dass Weine richtig viel Spaß machen können, richtig begeistern können. Und auch einfach deutlich mehr bieten als jetzt der leichte Weißwein für 2,50 Euro. Aber auch, es gibt halt auch Weine für 10 Euro, die einfach auch furchtbar sind. Von daher muss man sich da manchmal einfach ein bisschen Hilfe dazu holen, um die richtigen Weine dann zu finden.
Okay, dann danke ich dir für die Infos. Konstantin Baum ist Master of Wine und hat uns erklärt, ob eine Flasche für 2.000 Euro ihr Geld wirklich wert ist. Ja, schon, aber man zahlt natürlich auch das Drumherum und die Geschichte von so einem Spitzen ja, Weingut, ne, dann mit, wo der Besitzer dann mittlerweile verstorben ist. Also, das waren Johannes und ich für heute Abend. Das war das Update für den Freitag. Schön, dass ihr dabei gewesen seid diese Woche. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche euch ein ganz tolles Wochenende.
Tschö.
Kommt gut rein und bis bald. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.